Herzlich willkommen, meine Damen und Herren und liebe Zuhörerinnen und alle.
Gut, nicht schlecht.
Ja, der Böhmermann sagt immer und alle dazwischen und außerhalb. Ich weiß nicht, Weiß nicht. Herzlich willkommen zu Nah genug. Das ist ein Vater-Sohn-Podcast mit Martin Lüthe, das bin ich, und
Rudolf Lüthe,
das bin ich. Das ist der. Genau, und wir befinden uns in der 37. Folge.
Wir befinden uns in der 37. Folge und wir befinden uns wieder in Aachen-Brand.
Wieder in Aachen-Brand, wo wir heute am Ostersonntag, so viel können wir schon mal sagen, ich werde das auch relativ zeitnah, das ist jetzt sozusagen die Osterfolge hier, ein bisschen Glück hatten mit dem Wetter,
viel mehr
als wir gedacht hätten. Also da ist Ostern seinem Image, seinem Ruf als Frühlingsfest und seinem Ursprung als Frühlingsfest gerecht geworden.
Ja, hast du mal kulturwissenschaftlich.
Ja, ich muss ja den Leuten auch, ne? Von nichts kommt nichts.
Ja, genau. Okay, also, manchmal ist es auch nichts.
Manchmal ist auch nichts dahinter, genau. Also, 37. Folge. Wir haben uns auf ein Thema verständigt. Wir merken selber, es ist natürlich, wir sind nicht leer gequatscht, das kann man bei weitem nicht sagen. Also wir reden noch viel, aber es ist natürlich so thematisch gebündelt zu reden. Wir merken schon, es wird immer schon schwieriger, Themen zu finden. Und deshalb haben wir uns jetzt mal auf was ganz Offensichtliches verständigt, was in dem Podcast eigentlich sozusagen, was eingeschrieben ist in unser Podcast-Programm, ne? Nämlich, und worüber wir auch schon oft geredet haben.
Implizit.
Implizit. Ich glaube auch hier und da explizit, aber noch nicht sozusagen laser-focused, ne? Also noch nicht thematisch so fokussiert darauf. Aber es informiert sozusagen unser Begehren, was den Podcast angeht.
Ja.
Nämlich die Frage von Generationen.
Ja.
Darüber wollen wir heute reden. Und wir hatten verschiedene Sachen im Raum schweben bezüglich einer neuen Folge, also thematisch Themen im Raum schweben. Und und dann habe ich das vorgeschlagen. Und genau, willst du sagen, was du dazu denkst, oder soll ich mal sagen, was ich dazu denke?
Ich bin durchaus bereit.
Dann fang du mal einfach an.
Ja,
du warst nämlich relativ angetan.
Ja, ich war sehr angetan. Und zwar,
also wir, ganz kurz, wir haben schon geredet zum Beispiel über Familie und so, und das spielt natürlich alles auch da irgendwie eine Rolle, aber wir gucken mal, was wir heute machen.
Ja, Entschuldigung. Also ich gucke auch mal, was ich jetzt mache. Ich habe mir auch schon Gedanken gemacht.
Habe ich befürchtet, ja.
Also das Erste, was ich als Begründung für meine Freude über dieses Thema sagen kann, ist das Folgende. Es gibt mir Gelegenheit, ein Bild zu korrigieren, das durch die Zuschreibungen von deiner Seite bezüglich meiner generationellen Zugehörigkeit entstanden sein kann.
Mhm.
Nämlich, du hast gelegentlich so geredet, als sei ich so ein Boomer.
Mhm.
Das hast du aber meistens eingeschränkt, weil du gesagt hast, ja, aber eigentlich sei der ja dafür zu früh. Und ich will heute sagen, ich glaube, es ist richtig, ich bin kein Boomer.
Mhm.
Und zwar in dem emphatischen Sinne bin ich das nicht. Als wir, deine Mutter ist ja nicht viel jünger als ich, Nachkriegskinder sind. Also ich würde sagen, wenn ich ein Schlagwort für meine Generationszugehörigkeit verwenden möchte, wäre das Nachkriegszeit.
Mhm.
Also ich bin ein Kind der Nachkriegszeit und kann das gleich noch etwas ausführen, warum das wichtig ist. Generell würde ich das damit begründen, dass ich meine die prägenden Ereignisse in meiner Kindheit, die dann noch nachwirken, sind verbunden mit der Tatsache, dass ich nur wenige Jahre nach dem Krieg geboren bin.
Nämlich also 1948, den Zweiten Weltkrieg, jetzt, nicht der 30-jährige Krieg. Nicht?
Ja, es wäre auch nett gewesen, wenn du dich begrenzt hättest auf den Ersten Weltkrieg.
Ja,
aber gut, es ist nicht der 30-jährige, sondern der Zweite Weltkrieg. Und ist mir jetzt beim Nachdenken über diese Zeit aufgefallen, wie präsent der Krieg noch war.
Mhm.
Und das will ich nachher ein bisschen deutlicher ausführen. Und dann finde ich, das wäre sozusagen der theoretische Teil, der erste ist ja mehr so fast anekdotisch, aber das, was mich auch noch sehr interessiert ist, was aus meiner Sicht das Verhältnis zwischen Generationen strukturell problematisch macht.
Ja, finde ich sehr spannend. Genau, und dann kann ich andocken, also ich finde, also mein Eindruck ist, dass, naja, also das heißt mein Eindruck, aber also ich finde das Generationenthema sehr spannend und ich habe das Gefühl, das ist eben auch ein heißes Eisen, weil unter, also weil jetzt viel über, mein Eindruck ist, in öffentlichen Debatten sehr viel über Generationen diskutiert wird und dann gibt es natürlich sozusagen kulturhistorisch immer die Frage oder auch sozialwissenschaftlich gibt es immer die Frage, was macht eine Generation aus, was definiert eine Generation, ja. Du hast jetzt eben schon für die Nachkriegsgeneration was gesagt, eben sozusagen die im Prinzip so eine Art, also die graue Präsenz, die graue Eminenz sozusagen des Zweiten Weltkrieges, ja. Ne? Für die Erfahrungswelten der Leuten, der Leute, die dann unter dem Eindruck groß werden.
Ja.
Und ich würde mal so sagen, also das interessiert mich ja auch so Kultur, Medien, kulturwissenschaftlich, habe ich den Eindruck, dass in jüngerer Zeit die Generation, also zum einen ist die Frage, hat sich was geändert in den in der Geschwindigkeit, mit der Generationen erfasst werden. Ne? Also ja. Sind es wirklich noch sozusagen...
Ich finde das sehr verblüffend,
wie schnell das geht, genau. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, was sind sozusagen die entscheidenden Parameter für generationelle Zugehörigkeit.
Das ist für dich ein Thema.
Das ist für mich ein Thema und ich habe das Gefühl, also gerade das Boomer-Schlagwort ist ja auch deshalb eins, weil es sozusagen in der Medienkommunikation, ne, also dieses Okay-Boomer, dieses Internet-Ding, dass da genau, das bezieht sich ja darauf, dass die Boomer im Prinzip die sind, ja, die aus verschiedene andere Sachen auszeichnen, aber auch natürlich so ein relativ spät im Leben zum Internet kommen. Ne? Das ist auch eine, und dann das auf eine gewisse Art und Weise versuchen zu dominieren und daran an den Diskursen teilzunehmen, aber doch also gekennzeichnet von sozusagen technologischer Ahnungslosigkeit. Will heißen, also sozusagen diese, ich glaube, Mediengeneration oder Generation, die von Medien geprägt sind, ist vielleicht das, wo die Entwicklung gerade hingeht, so ein bisschen. Und dann ist eben so die, für mich auch spannend, ja, so die eigene generationelle Zugehörigkeit. Und ich finde auch die Selbst- und Fremderzählung, ich glaube, das hast du eben auch schon gesagt, von den Generationen und über, zwischen den Generationen total spannend. Ne? Mhm. Also dass sozusagen das Abgrenzen von anderen Generationen irgendwie schon auch so ein Gestus ist, der identitätsstiftend zu sein scheint. Und da fragt man sich natürlich als KulturwissenschaftlerIn dann auch immer, was für Identitätsgarantien und Identitätshoffnungen oder Verwirklichungen sind so damit verbunden. Mhm. Also warum hat das in gewissen Momenten entwickelt, das eine gesellschaftliche Sprengkraft oder Wichtigkeit oder sowas?
Ja, verstehe. Mhm. Also ich glaube, es ist ein wichtiges Thema. Es ist mir aber in seiner Bedeutsamkeit erst deutlich geworden, als ich mich da wirklich jetzt mal mit befasst habe, ein paar Tage lang. Also ich will zunächst noch ein bisschen sagen, warum ich, oder was ich genau meine, wenn ich sage, Nachkriegserfahrungen. Mhm. Also bin ja auf dem Land groß geworden, ein kleiner Ort, aber selbst in diesem kleinen Ort gab es eine Unmenge von zerstörten Häusern, die auch noch als Ruinen erhalten waren und wo in manchen Teilen so die Leute notdürftig sich so eine Art kleinen Wohnung eingerichtet hatten. Es gab viele, also wöchentlich begegnete man mehr als einmal einem Versehrten, also einem Kriegsversehrten, also und damals sagte man noch Krüppel dazu. Ich habe auch erlebt, dass in dem Ort ein Blindgänger hochgegangen ist, der drei kleine, also Schulkinder, drei Jungs getötet hat. Mhm. Hab den Knall noch gehört. Wir haben in Bunkern gespielt, die auch nicht ungefährlich waren, weil da immer noch mal Restmunition und sowas lag und es gab überall auch Schützengräben. Dauerpräsent war die englische Besatzung, die auch sozusagen Übungsflüge über den Niederrhein veranstaltete. Es war so, und immer mal wieder wurde der Krieg erwähnt. Aber sozusagen, also jedenfalls in meiner Familie, nicht im Sinne von Erzählungen aus dem Krieg, sondern ja, der Krieg hat das alles zerstört. Nicht? Hm. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, wenn ich an meine frühen Jahre denke, ist das auch eine Zeit des Mangels. Hm. Sehr, sehr, sehr vieles fehlte. Also man musste wirklich in so sehr vielen Zusammenhängen sozusagen improvisieren.
Und das hat man auch gemerkt, hast du das als Kind mitbekommen? Oder ja. Ist, weil man sagt ja immer so, also man sagt ja immer so über die verwöhnten Generationen dann, was die so alles haben. Und dann gleichzeitig gibt es natürlich auch so diese Erzählungen von wir hatten ja nichts, aber es hat ja trotzdem irgendwie alles funktioniert. Und es gibt ja auch so Erzählungen von Leuten, zum Beispiel wenn die in Armut groß werden, dass sie das gar nicht so gemerkt haben, was ihnen den Mangel, sondern nur so an gewissen Situationen und oft so erst im Nachhinein. Also ich kenne so Berichte von, ja, von armutsbetroffenen Erwachsenen, die dann irgendwie Memoiren geschrieben haben, ne, und über ihre Kindheit berichten, wo und dann auch so mit so einem, ein bisschen mit so einem Schockgestus, sage ich mir jetzt, so gut situierten Leuten, wie also meine Kindheit war ja bürgerlich gut situiert, so dann so ein bisschen so zeigen, oh krass, ne, dann hat man das und dann gab es als Dessert immer nur am Monatsende nur so kalten Toast mit Honig oder Marmelade und das wird alles wiederverwendet oder sowas. Und das, aber dann gleichzeitig so, aber wir wussten ja auch nicht, dass es anders ist, so, ne? Ja. Also so, und das wäre ja immer so ein bisschen die Frage, also ob man, ja klar, der Mangel ist einerseits wahrscheinlich präsent und allgegenwärtig, aber also man könnte ja auch naiv sagen, ihr kanntet es ja dann auch nicht.
Ja, pass auf, also ich habe extra, also absichtlich von Mangel gesprochen, mhm, und nicht von Armut. Mhm. Ja? Ich meine dann, ich fühlte mich als Kind nicht arm.
Nee, aber es gab, ne, ja trotzdem auch so
dieses... Aber es war...
Also es Kaffee war doch rar und wurde geschmuggelt und so. Also
Kaffee ist sowieso viel, ja. Schokolade gab es so gut wie nicht. Und, ja. Also, aber ich will das ja kein Klagenlied, ich will nur sagen, es war schon eine Zeit, in der man sich selber als Volk als auf der dunklen Seite erlebte, nicht? Also da war davon die Rede, dass in anderen Nationen es viel reichhaltiger zuging, insbesondere bei den Amerikanern, aber auch bei den Engländern, und die Franzosen hatten sehr viel mehr sozusagen.
Also schon so ein Konsum, Warenkonsum.
Ja, und sozusagen alltäglicher Lebensstandard, ja, okay. Ja, also ehe man mal einen Kühlschrank sich leisten konnte, und so weiter. Okay. Also das ist aber nicht das Hauptthema, ne? Ich will nur sagen, das ist ein Element von Nachkriegsgeneration. Mhm. Ein wichtigeres ist, und damit kommen wir dann schon auf einen wichtigen Punkt zwischen den Generationen, ich glaube, man kann generell sagen, es war für die Nachkriegsgeneration sehr schwer, das Leben der Erziehergeneration, also der Elterngeneration, zu verstehen, weil die nicht darüber sprachen.
Also auch ein Mangel an Kommunikation, ja, und auch so ein Mangel natürlich an Emotivität, also an Emotionen.
Also es war vieles verschüttet. Es war, also...
Ja, im Wortsinn
und im Wortsinn und im sozialen und emotionalen Sinn war vieles verschüttet. Man sprach über viele Dinge nicht. Und
war das ein Thema in eurer Generation?
Nein.
Also das ist jetzt, also du in eurer Familie nicht, Mama in ihrer Familie auch nicht, aber so jetzt du mit Peter oder so auch nicht.
Für uns war das einfach klar, über Sachen spricht man nicht. Und das war, also wir haben das auch nicht als Problem erlebt. Ich will jetzt auch nicht sagen, die Nachkriegsgeneration war eine arme Generation.
Nein, ich verstehe das total richtig.
Du willst nur sagen,
da gibt es der Generation Gap, man nennt das ja immer so, ne? Der Abstand zwischen den Generationen wächst dann natürlich durch Nicht-Kommunikation und so.
Also wir kannten unsere Eltern nur sehr unzureichend.
Genau.
Ja, okay. Und wir hatten uns so daran gewöhnt, diese Eltern als die kamen sozusagen aus dem Nichts. Mhm. Ja? Über die Zeit, die sie geprägt hat, wurde nicht geredet. Nicht? Mhm. Also und wenn überhaupt, dann im Sinne von ja, es war eine schwere Zeit.
Und dein Vater hat so auch über den Krieg dann geredet?
Der hat praktisch nie über den Krieg geredet. Ja, okay. Mein Vater gehört zu, in der Generation gab es etliche Leute, die gerne über den Krieg redeten. Mein Vater nur pauschal, das war eine schwere Zeit. Und ich wusste, dass er in russischer Kriegsgefangenschaft gewesen ist, aber war nie ein besonderes Thema. Das hat er erst thematisiert, als er kurz vor seiner Demenz angekommen war.
Und sozusagen, ob er Menschen getötet hat und so?
Das? Ja, habe ich über Dritte erfahren. Ja. Das hat er selber nie thematisiert. Aber der Krieg war dennoch präsent. Nicht? Er war einfach präsent als dasjenige, was erklärte, warum wir in diesem Zustand waren. Mhm. Und warum man, das ist doch ein wichtiger Punkt, habe ich nicht aufgeschrieben, aber sollte man auch vielleicht erwähnen, spätestens mit der Schule kam auch so etwas wie Schamgefühl auf. Mhm. Ja? Also sich zu schämen, dieser Nation anzugehören. Mhm. Na, obwohl bei uns in der Familie und auch in der Schule nicht viel über die Judenverfolgung und Vernichtung gesprochen wurde, aber man wusste es irgendwie dann doch und schämte sich. Man wusste auch, dass in öffentlichen Reden von Politikern und das immer angesprochen wurde. Und dann gab es die Debatte über Kollektivschuld, nein, Kollektivscham, ja. Nicht? Der erste Bundespräsident Reuß hat das so unterschieden. Ja, das in diesem Sinne würde ich sagen, betrachte ich mich als ein Nachkriegskind, als ein Kind der Nachkriegsgeneration. Nicht um zu sagen, das war eine schlimme Zeit, sondern um zu sagen, die prägenden Ereignisse hängen sehr tief zusammen mit diesem, das ist ja wirklich ein Umbruch gewesen. Ja, ich war ein sehr zerstörtes Land, ein moralisch desavouiertes Land. Leute, die versuchten, alles wieder aufzubauen. Und das, da kann man noch etwas dazu sagen. Dieses, was die Zeit prägte und was unsere Eltern sozusagen verkörperten, war den unbeugsamen Willen, jetzt alles wieder aufzubauen. Hm. Ja, also so dann, das wurde auch uns sozusagen wie selbstverständlich eingetrichtert. Man muss was aufbauen. Man muss was leisten.
Auch da ist wahrscheinlich im Wortsinn und metaphorisch sozusagen.
Ja, beides.
Hm, genau.
Beides, ja. Ja, gut, also mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen. Ich habe aber noch ein paar andere Aspekte. Aber nicht zur Nachkriegsgeneration würde ich jetzt mehr nicht sagen. Ich will dich ein bisschen provozieren stattdessen. Mir nämlich einfiel, dass wir ja dann auch über deine Generationszugehörigkeit reden wollen und sollen, dachte ich, es hätte mal ein Buch gegeben über deine Generation unter dem Titel Generation Golf.
Genau, ja, ich bin nicht genau ich, ist eher der Erik,
glaube ich. Also, ja, aber was ist das?
Naja, das ist, genau, also es ist ja eine so eine, also das ist jetzt so ein bisschen, genau, ja, es ist so eine, also ich habe es auch nochmal gelesen, also allerdings jetzt nicht in Vorbereitung für diesen Podcast, aber vor einiger Zeit nochmal, weil ich auch
über von Herrn Illis ist.
Genau, von Herrn Illis, ne, genau. Und es liegt so ein bisschen quer zu den, glaube ich, typischen Generationenbegriffen, ne? Weil die, das ist so eingeschoben, ne? Weil das verhält sich irgendwie zu Generation X, ne? Es gibt ja die Generation X und dann gibt es halt die Millennials, ne? Ja. Und ich bin tatsächlich, glaube ich, eigentlich genau dazwischen, ne? Aha. Und diese Generation X, ich glaube, davon ein Teil würde, also das ist relativ ähnlich, diese Generation Golf, Generation X. Ah. Und ich glaube, die tatsächlich, also so die Synopse, glaube ich, dieses Textes ist ja sowas, ich meine, das findet sich ja schon in dem Titel wieder, ist halt so ein bisschen, dass diese, die Generation in Deutschland, und das macht dann auch nur in Deutschland Sinn, ne, weil du hast das jetzt gerade schon gesagt, vor allen Dingen auffällt durch so eine affirmative Konsumorientierung.
Ah.
Also so eine relativ unkritische, und auch sozusagen, ja, heute würde man sagen, nicht die eigenen Privilegien hinterfragende, so
Haltung
und wie sagen Sie, so eine Leichtlebigkeit,
ah, ja,
so eine
Unbekümmertheit.
Unbekümmertheit, das ist das bessere Wort, ne, glaube ich, gegenüber so dem Konsum. Und gleichzeitig, glaube ich, was er daran so diagnostiziert, ist halt so, und das gibt's aber ja in den Generationenbegriffen im Allgemeinen in dieser Zeit, also dass eben die Generation, die davon geprägt ist, dass sie einen Golf fahren will, die hat natürlich komische Ideale, um nicht zu sagen, die hat den Golf, die Konsumorientierung benutzt, um andere Ideale zu ersetzen. Und das ist, glaube ich, in dem Text kritisch aufgegriffen. So dieses, also der klassische Fall wäre eben, ja, politische, eine stärker politische Verordnung. Sondern dass das so ein bisschen gewichen ist, dieser Selbstverwirklichungs-Idee. Ne?
Ah, ja.
Und ich glaube, also das ist so ein bisschen das, was die Generation Golf ausmacht, glaube ich. Und die Generation X ist ja globaler, ne? Und also Generation X ist vor allen Dingen also in den USA auch so veranschlagt. Und ich bin da genau dazwischen. Ich bin also spät für die Generation X. So eine Comedian sagt, sie ist ein Elder Millennial, und das bin ich eben irgendwie auch, ne, so glaube ich so, also a very old Millennial bin ich, ne, aber so, genau, und da also ich, dazu kann man jetzt verschiedene Sachen sagen, und es flottieren auch so verschiedene Begriffe. Ich glaube tatsächlich, dass es fast Sinn macht, sozusagen die Generation, was ich, Geburtsjahr 76 bis vielleicht sogar 1990 oder so, die haben noch ein anderes, die sind noch so eine eigene Generation, wäre nicht die Generation Golf, sondern wäre tatsächlich zwischen X und Millennial.
Ah.
Aber genau, und bei den X's ist es ja tatsächlich so eine, so ein bisschen, ja, natürlich auch da ist es eher, glaube ich, so eine Sinneskrise, ne? Also so eine generationelle Sinneskrise. Also ich glaube, für Generation X wäre dann immer so Kurt Cobain, wäre dann so das quintessentielle Symbolbild dieser Generation X, ne? Ich glaube, sowohl als ein Vertreter als auch sozusagen, ne, mit dem Suizid,
ja,
und der Musik, mit diesen schwer zu verstehenden aphoristischen Texten, mit dieser mit so einer Verweigerungshaltung. Bei der ist ja das Gegenteil, also der würde, das ist ja sozusagen, also da wäre in die Generation Golf, glaube ich, müsste man nuancieren, dass in die Generation Golf eingeschrieben ist schon auch so eine Selbstkritik.
Ah, ja.
Also die Generation Golf ist auch so eine sich sehr stark selbst problematisierende Generation, würde ich mal sagen, also in so, mit so Anti-Helden und so. Also auch so diesen, es gibt diese richtigen Helden nicht mehr, es gibt auch nicht so dieses Lebensziel, wir bauen jetzt hier was auf und so, das hatte man ja einfach nicht. Ne? Also diese Generation Golf
war halt so. Aber das ist eben interessant, ne? Ja, egal wie genau du dich jetzt da einordnest. Ich greife das gerne auf, was du sagst. Ich könnte beschreiben, was ich mit Nachkriegsgenerationen meine, indem ich das aufgreife, was du eben gesagt hast, nämlich meine Generation war nicht die Unbekümmerte, sondern die bekümmerte Generation. Genau. Nicht? Also es gab auch die philosophische Parallele, nicht? Die war dann nicht nur deutsch, nämlich der Existenzialismus.
Genau,
nicht? Ja. Also das ist ja auch so eine große Selbstbekümmerungsphilosophie. Und das endete nach meiner Interpretation mit der Studentenrevolte.
Genau, ja, das ist, glaube ich, aber auch genau richtig. Also wenn man die Generationenbegriffe, glaube ich, dann, wenn man die großen Zäsuren, ne, also Generationen, würde man ja sagen, haben zumindest so fürs 20. Jahrhundert, fürs 19. und 20. Jahrhundert, haben dann tatsächlich zu tun, also da kommt der Existenzialismus ja auch mit rein, mit den Kriegserfahrungen.
Ja.
Ne? Also ich glaube, den Existenzialismus
kann man ohne den Krieg
Ersten Weltkrieg auch nicht verstehen. Ne? Ja. Und auch sozusagen die späte moderne Kunst ist auch eine der Kunst der Krisen sozusagen, ja, ne? Und dann, glaube ich, ist es genauso, dann, also, und dann hast du, glaube ich, dann hast du, ich sage das jetzt mal, dieses schöne Unwort, den deutschen Sonderweg, und zwar in dem Sinne, dass durch den Faschismus und die spezifische Kriegserfahrung, ja, nämlich verbunden mit Scham und Schuld und Judenvernichtung und so, das muss ja alles, also und so, aber Judenvernichtung, nur dass das hier klar gesagt wird, nicht, dass das irgendwie hinten runterfällt, das ist ja eine spezifische, ja, sozusagen, ne? Die, aber trotzdem ist natürlich der Weltkrieg, der heißt schon Weltkrieg aus Gründen, der ist, ja, schon auch in anderen Nationen natürlich, hat da auch Spuren hinterlassen, ne? Aber für die Amerikaner ist das tatsächlich ein bisschen komplizierter, ne? Weil dann kommt ja noch Korea, ja, und dann, ja, kommt natürlich eine andere Prägung durch den Kalten Krieg als bei uns. Und dann, glaube ich, ist es genauso, wie du sagst, dann ist, glaube ich, das nächste Sinnstift, das ist ja auch immer so, das heißt dann halt die 60er Jahre, das, ja, ist relativ ungenau, aber es passt natürlich.
Also du meinst, aus meiner Sicht ist wirklich, und das hat dann auch etwas mit Generationsfrage, genau, zu tun, man hat ja diese Studentenrevolte, die ja auch ein europäisches und amerikanisches Phänomen, genau, gewesen ist, als eine Art Kritik an der Vätergeneration gesehen, und das ist es auch. Genau, ne? Und damit wird dann gewissermaßen für uns beendet dieses Leben im Schatten des Krieges, indem wir sagen, ja, gut, das waren die Väter, wir wollen das nicht mehr, wir machen jetzt was anders. Mhm. Wir machen eine andere Demokratie, wir machen ein anderes Selbstverständnis, wir akzeptieren auch viele der Werte nicht mehr. Aber
andere Kern, Sexualpolitik, andere
sowieso, sehr, sehr wichtig, ja, natürlich. Andere Sexualpolitik, anderes Verhältnis zu Drogen.
Andere Selbstästhetisierung, ne?
Ja, fängt da auch an. Das, ja, also sicher, dieses, also lange Haare, genau, und ja, so, wie sagt man, Woodstock halt, oder? Ne? Ja, also, ja. Aber der Kern ist, wir beenden unsere Abhängigkeit von der Vätergeneration. Wir sagen, jetzt sind wir dran und wir machen was und wir machen unser Ding.
Wir ziehen unser Ding
durch. Ja, wir machen unser
auch
Ding.
Auch das, so im Wortsinn.
Ja, auch Wort. Das.
Also, nein,
ja, du bist da, da bin ich nicht so ja besonders nicht erfahren auf dem, ja, Gebiet, ja, aber mein Bruder ja zum Beispiel sehr.
Ja, weiß ich nicht, ob man das sagen, ja, aber kann
wir
man
ja durchziehen, ja.
Kann man sagen, ja. Okay, gut. Ja.
Also, du meintest doch Rauschgift,
also. Ja,
ja. Ja, klar.
Ja,
also, Entschuldigung, ja, der hört das ja nicht. Also.
Ja, okay.
Gut. Also, insofern, da sind wir ähnlich, einverstanden miteinander. Was jetzt da eine Rolle spielt, ist,
naja, da würde ich eben sagen, ganz kurz.
Ja.
Das ist bitte. Das Interessante. Da bist, und in dem Sinne wirst du dann zum Boomer, ne? Weil ich glaube, du warst dann, also in den 60er Jahren warst du schon Richtung Abi dann, zumindest späte 60er, ne?
Ja, ich habe 67 Abitur.
Siehst du? Und 68, 9, das sind ja
ging
so diese,
das los,
ja, sind die richtigen krassen Jahre dann, ne? Und das heißt, da warst du dann Abiturient, wenn die Leute aber 10 Jahre jünger waren, ne, und das ging eine Weile, dann haben sie das auch noch so mitbekommen, ne? Weil, ja, die, also, ne, und die Babyboomer, die dann ja Mitte der 50er geboren sind,
ja,
oder so, ne?
Ja, wie unser Kanzler.
Genau, genau, so.
Der ist ein Boomer.
Genau, und die sind ja, da haben das ja auch noch mitbekommen.
Ja, klar.
Also sind ja auch noch mit gitarrenbasierter Rock'n'Roll-Musik.
Ja, ja.
Ne, so. Also deshalb, die, da kommt ihr in ein Stück, ja, weit zusammen und auch mit diesem Auflehnen gegen das, was vorher war. Weil das ist ja auch, also im Englischen sagt man for better or for worse, ne? Ja. Auch ein Abschluss mit diesem, also es hat ja in den USA vielleicht weniger, weil da geht es ja dann konkret um Vietnam und so, aber das hat ja auch so, das hat ja auch mit dem, in Deutschland glaube ich schon so dieses, ja eben auch weg von diesem Kriegstrauma als das Definierende und auch diese, was eben daraus resultiert ist mit diesem Aufbau und Deutschland, ja, ja, Deutschland, Wirtschaftswunder Deutschland und so, dass das ja dann alles so ein bisschen...
Ja, und es gab ja dann auch so sozusagen satirische Kommentare zu diesem Leistungs- und Aufbau-Mythos, ja, nämlich Ärmel aufkrempeln, zupacken, aufbauen, ja,
ja, genau,
das sollte heißen, um eigentliche Werte kümmern wir uns gar nicht, wir wollen nur was schaffen,
genau,
was schaffen. Das ist sicher so. Natürlich war das der erste Also für mich jetzt persönlich mal ein etwas quasi anekdotisch gesagt, das war, also diese Studentenbewegung, obwohl ich da auch relativ spät, natürlich die Leitfiguren sind in den Kriegsjahren geboren, nicht? Und ich ja danach, also spät dazu kam, war das doch das erste große Ereignis, wo ich das Gefühl hatte, ja, jetzt machen mal Leute aus meiner Generation was Wichtiges. Nicht? Vorher war das einfach nur, wir stehen im Schatten dessen, was die Väter gemacht haben, jetzt aber machen wir selber was. Und das ist natürlich dann wie eine Art Erweckungserlebnis.
Naja, und es ist schon richtig, dass du sagst, die Väter, weil das, glaube ich, genau das ja auch ist eben, es ist ja auch dann Feminismus, spielt da auch eine wichtige Rolle, ne, in den 60er und 70er Jahren, eben Sexualpolitik, ne, die Pille und das ist, ne, Oswald Kolle und so, das kommt ja dann alles so eben da, im Schlepptau.
In meiner späten Adoleszenz.
Genau, das und das ist ja alles wichtig. Und das ist ja, wir sitzen jetzt hier zwei Dudes, aber das ist ja nicht zu überschätzen, wenn man dann immer von der Vätergeneration spricht, ja, ne, das schließt ja 50% der Bevölkerung erstmal aus. Und auch das ist ja was sozusagen ins Visier von öffentlichen Debatten gekommen ist. Ne?
Aber es ist nicht falsch, dass in dem Falle sozusagen, weil die Stoßrichtung der Kritik
klar, das
ging ich, gegen die klar, Väter, ja, gut, nicht gegen die Mütter. Die Mütter wurden sozusagen, das sind ja die Trümmerfrauen. Ne?
Naja gut, aber das hat ja auch mit dem Patriarchat zu tun. Ne? Also ich meine, es ist ja auch so, die Männer sind ja auch die
den Krieg führen.
Die den Krieg geführt haben, genau.
Ja, also das erlaubt uns jetzt, glaube ich, einen sehr einfachen Übergang zu einer, theoretischeren Sache. Nämlich, was ich mich schon gefragt habe, ist, ich bin ja sozusagen von meinen Eltern erzogen worden, obwohl ich sie nicht gut kannte. Nicht? Und ich habe sozusagen, bin ja auch erzieherisch tätig geworden bezüglich deiner Generation. Und in gewisser Weise das auch geblieben, weil ich in einem Lehrberuf tätig war und so weiter. Und das führt mich jetzt zu einer These, von der ich gerne wüsste, was du davon hältst, nämlich ein wesentlicher Grund dafür, dass die Generationen miteinander in einem nicht unproblematischen Verhältnis sein können, ist die Tatsache, dass Generationen in einer Erziehungsbeziehung zueinander stehen. Hältst du das für übertrieben?
Ich glaube, dass das kommt halt eben auf den Generationenbegriff an, ne? Und ich glaube, dass der sich ja so ein bisschen verändert und dass das nicht mehr automatisch so ist, ne?
Also, aber die Generationen schneller aufeinander kommen.
Genau, ja, genau. Weil die Millennials erziehen jetzt ja nicht unbedingt die
Generation.
Die jetzt Z oder wie auch immer man sie gerade nennt, ne? Die letzte Generation nennen sie sich ja im Kampf so, ne? Also dieses. Das glaube ich, aber natürlich glaube ich, ist so die Frage, wie sich, gibt es sozusagen Erziehung, das kommt auch so ein bisschen darauf an, was man meint, aber tatsächlich ist es natürlich so, dass ich glaube, das, was du ja schilderst für deine Generation, wo das ja auch so sehr typischerweise auch sehr stark propagiert wird, auch so als so ein Aufbruchsmoment, ne? Ja. Also die 60er Jahre sind ja so eine sehr idolisierte Dekade, ne? Und das alles, was damit verbunden ist, ist auch so verschlagwortet unter den Begriffen von Aufbruch und Veränderung und Teilhabe und sowas. Ja, und das ist natürlich, das ist natürlich in Abgrenzung zu den vorher geschehen und da speziell, glaube ich, zu Erziehenden. Und und bestimmt ist es nie irgendwie konfliktfrei. Vielleicht aber auch beides, ne? Ich glaube so, weiß jetzt nicht, da müsste man vielleicht da müsste man spezifisch, da würde ich jetzt sagen, always historicize. da glaube ich, jede Generationsbeziehung kommt mit einem Generationenkonflikt. Und genau wie sich die Parameter für Generationendefinition verschieben, ja, ändern sich, glaube ich, auch die Ursächlichkeiten, die Gründe und also, so für die Konflikte. Zumindest, und da kann man natürlich auf einer ganz abstrakten Ebene sagen, es geht dann immer um Erziehung. Ich würde sagen, es geht halt immer um Macht, ne? Also, ja gut, weil das Erziehung steht dann ja auch Macht, genau. Und das ist natürlich genau das. Ich meine, wenn du dir anguckst, wer das Land regiert, ne, wer unser Land gerade regiert oder was jetzt gerade in den USA passiert, wer da gerade die Präsidentschaftskandidaten sind. Es sind halt zwei Männer, die wirklich, also, fast tot sind. Ne?
Ja, ja.
Also über 70, weit über 70 und beziehungsweise über 80. Ne?
Ja.
Und das ist, dass da, glaube ich, Generation Frust und so vorprogrammiert ist, ist ja keine Frage. Ne? Weil ganz ehrlich, Joe Biden würdest du nicht mehr in ein Flugzeug fliegen lassen und Donald Trump sowieso nicht. Ne? Aber anscheinend ist es gut genug, um Präsident zu sein. Weil verstehst du, was ich meine?
Ja, oh, also, sehr gut. Ne? Ich teile auch deine Einschätzung.
Und das ist halt...
also, halt das für eine Dekadenzerscheinung.
Genau, ja, und ich glaube, es ist auch eine Erscheinung dessen, dass die Generationen natürlich auch älter werden. Ne? Also das heißt, es gibt jetzt auch, also die Generationenkonflikte verändern sich auch deshalb, weil es gleichzeitig auf der Welt oder gleichzeitig zumindest in westlichen Gesellschaften auch mehrere Generationen gibt, durch das länger Leben.
Ja, ja,
das ne? ist richtig. Also das heißt, zum Beispiel, wenn man sich Debatten anguckt, jetzt gerade ne, Gender-Sternchen, politisch korrekte Sprache in Anführungsstrichen, ne? Dann kann man ja nur sagen, ja gut, ne, der Bill Burr, der Comedian, der sagt zu Recht, es gibt halt so Leute, die sind halt zu alt geworden. Von denen kann man jetzt nicht mehr erwarten, dass sie das N-Wort nicht benutzen, weil die durften das 50 Jahre ihres Lebens benutzen und dann auf einmal jetzt seit 20 Jahren nicht mehr oder so, ne? Als weiße Leute, ja, ne? Und dann ist es halt so, ja, aber da waren die dann schon, da haben die das 60 Jahre schon benutzt und dann ist sowas, sich an was Neues zu gewöhnen, auch schwieriger. Früher wären die halt nicht mehr da gewesen.
Ja, ja.
Jetzt mal ganz böse gesagt.
Ja, 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 ich
aber das glaube ich,
spielt schon eine Rolle. Hätte sich sozusagen auf natürlich Weise erledigt.
Ja, ist ja so. Und deshalb glaube ich, ist es auch so, dass ja deine Lebenswirklichkeit, gerade diese Aufbruchsstimmung in den 60er Jahren, war ja, glaube ich, maßgeblich dann von zwei Generationen geprägt. Ne? Nämlich eurer und die, gegen die ihr rebelliert habt.
Ja, das stimmt.
Ne?
Und ja, das ist mein Bild.
Jedenfalls. Genau. Mhm. Und das ist ja überhaupt nicht mehr meine Lebenswirklichkeit. Ne? Also natürlich gibt's eure Generation, ja, aber ich bin jetzt völlig mittendrin. Ne? Eben, ich bin Elder Millennial. Und da gibt's jetzt schon eine andere Generation, die finden mich schon zum richtig zum...
Das ist wunderlich. Schon, ne? Schon seltsam.
Ne? Ja, und für die IBI sind ja auch Leute in meinem Alter schon ErzieherInnen. Ne?
Ja, ja.
Und so. Also das heißt, ich glaube, das ist so ein Grund, aber auch tatsächlich nur ein Grund, weil das andere sind, glaube ich, eben die anderen Faktoren. Ne? Weil, ja, blablabla. Aber ich glaube, da müsste man auf jeden Generationenkonflikt spezifisch gucken. Und ich glaube, bei deinem, dieser 60er-Jahre-Generationenkonflikt, der ist ja auch so ein allumfassender. Weil da geht's da, ne, da gibt's dann die außerparlamentarische Opposition, so, da geht's wirklich ums Eingemachte. Was ist Demokratie, ne? Was, so, wie gehen wir mit dem Nazi-Erbe um? Was ist eben Sexualität? Wie wollen wir Sexualität leben und so? Da kommt ja einfach mal alles auf den Tisch. Ich würde sagen, das ist ja zwischen längst nicht mehr jedem Generationenkonflikt so, dass immer das so war, alles auf den
nein,
Tisch
liegt. Nein, das ist richtig. Ne? Also das war schon ein Epochenbruch.
Genau.
Ne? Ja. Ja, pass auf, aber ich glaube, ich kann vorne schon den Punkt aufgreifen. Es bleibt doch folgende Frage übrig. Wenn meine Generation mit ihrer Elterngeneration solche Schwierigkeiten hat, mhm, und also sozusagen das Projekt erzogen werden schwierig fand, ja, dann war es ja nicht verwunderlich, dass man insgesamt sich fragte, soll man überhaupt mit die Erziehung so ernst nehmen?
Mhm.
Und deshalb gab es ja in meiner Generation auch so Tendenzen wie, Eltern sollten nicht Eltern sein, mhm, also im Sinne von Autoritäten, mhm, und Führungsfiguren im Leben der nächsten Generation, sondern Kumpel.
Mhm.
Ja? Und das brachte ja auch zum Beispiel sich dadurch zum Ausdruck, dass man nicht mehr Vater und Mutter sagt, sondern mit dem Vornamen untereinander verkehrt und dass es antiautoritäre Erziehung gab und so etwas. Und da muss ich jetzt sagen, du hast das eben richtig schon angedeutet, da gehöre ich dann schon nicht mehr dazu. Da bin ich schon sozusagen außerhalb des Revolutionären. Da bin ich dann viel schneller konventionell geworden.
Aber ich glaube, ganz ehrlich, das ist ja so, weil der Generationenbegriff ja auch ein vereinfachender Begriff ist.
Ja, ja.
Also es gibt ja in der Generation immer intragenerationelle Konflikte. Ne? Also weil du bist eben ein weißer, heterosexueller Mann geworden. Jetzt frag mal die schwulen Männer in deinem Alter, ja, wie das für die in den 60ern war.
Ja, war ja, nicht gut.
Nicht nice, ne? So, da sind wir noch nicht bei Afrodeutschen oder ne, italienischen Arbeitsmigranten in Deutschland. Ne?
Und türkischen Arbeitsmigranten.
Ja, und Frauen. Ne?
Ja.
Also das heißt, das ist Generationenbegriff vereinfacht natürlich was und stellt sozusagen die größte Abstraktion auf einer Ebene dar.
Das,
ne? Und deshalb glaube ich, dass es da auch andere Ideale gab. Aber ich gehe jetzt mal konkret drauf ein. Als ich mal eine Therapeutin aufgesucht habe für so ein Coaching, nennen wir es mal so.
So geil. Das ist netter.
Benutzen wir den gesellschaftlich vereinbarten Euphemismus für Therapie, den ich an dieser Stelle benutzen muss. Übrigens, um in Deutschland noch verbeamtet werden zu können. Way to go Deutschland, ne? Ist super, wie wir mit Mental Health umgehen. Aber das ist sozusagen Side Note. Ne? Die hat gesagt, ja, ich habe sie jetzt alle hier sitzen, Herr Lüthe. Alle aus ihrer Generation, die von denen erzogen worden sind, ne? Die von ihren Eltern, nämlich den im Krieg gewesen, erzogen worden sind.
Ah, das ist jetzt interessant.
Ja, hat die mir gesagt. Ne? Und die Frau war ungefähr so alt wie ich. Und die hatte da schon, ne? Weil ihr natürlich... Er hat sozusagen für euch auf der Kulturebene habt ihr Revolutionen vorangeschoben, aber ich sag's, ich meine, ihr wart liebevolle Eltern und das und ich wusste mehr, glaube ich, über euch. Ne? Also zumindest, also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich euch nicht kenne. Ihr wart mir nicht fremd, aber ihr wart jetzt auch wirklich nicht anti-autoritär
nee,
in keinem Sinne. Und es gab dann schon auch, also das, was man ja heute so dieses Ideal der bedürfnisorientierten Erziehung, ne, da wart ihr weit von weg und das glaube ich bringt dann und dieses was ja auch ein zentrales Element des gegenwärtiger Generationendebatten sozusagen befeuert, ist ja so dieses. Also da, ich hatte schon das Gefühl, in eurer Generation war dann relativ schnell, du hast das konventionalisiert genannt, was ich halt relativ schnell, was man dann so mit der Muttermilch halt aufgesogen hat, war halt das Funktionieren. Also das gesellschaftliche Funktionieren müssen. Und gar nicht so in dem Sinne, also ihr wart natürlich nicht drakonisch und ihr wart auch nicht irgendwie, ihr habt auch nicht Liebe entzogen, also ihr wart wirklich keine aggressiven ErzieherInnen, jetzt du und die Mama. Aber natürlich war es einfach gesellschaftlich noch so. Das ist ja einfach, weil, ne, it takes a village, da heißt es ja im Englischen, to raise a child.
Ja.
Und es ist ja auch de facto so. Die Beziehung zu den Eltern, meine Beziehung zu euch ist speziell und von Liebe geprägt und so, aber ist ja auch nur eine unter vielen, ne? Und natürlich war insgesamt halt völlig klar, du musst hier funktionieren. Und das war auch zu Hause klar, ein
Stück weit, ne?
Und,
haben wir auch immer so gesehen.
Genau. Und dann glaube ich schon, dass so dieses, und was ja, worüber sich ja jetzt gerade, was ja auch mal im Sportunterricht gibt's keine Noten mehr und im Fußball gibt's keine Gewinner und Verlierer mehr, große heiße Debatte, ne? Ja, aber da lernst du natürlich auch Sachen. Und da lernst du auch, wer Verlierer und Gewinner sind. Also, und ich kann dir sagen, ne, das ist ein Kulturprogramm, was da abläuft. Ich weiß nicht genau, wo ich in der Debatte stehe, ne? Aber da würde ich eben sagen, ja, das hat unsere Erfahrung schon sehr geprägt, ne? Wer im Sportunterricht die Ehrenurkunde bekommen hat und wer nicht und so. Und dann, ne, und gesellschaftliches Ansehen funktionierte über Funktionieren, über angepasst sein, über Leistungsfähigkeit und so. Das war da bei euch, also zumindest, glaube ich, für eben die konventionelleren Familien überhaupt nicht passé, ne? Und und das ist ja auch denn, weißt du, dieses Silent Quitting, es ist ja das Gegenteil von einem Silent Quitting, es ist ja ein Loud-Ass Quitting, was halt dann Grunge-Musik und was ich.
Aber ich verstehe das. Courtney Love. Ich verstehe, was heißt das mit dem Quitting?
Silent Quitting heißt ja so, wenn man sich so, das war so ein Begriff, den man jetzt gerade erfindet, wenn so Leute
sich verabschieden.
Nee, still und leise ihren Job nicht mehr machen. Weil sie sich innerlich schon verabschiedet also haben, kriegen noch den Lohn, aber sind eigentlich schon so raus. Ne? Also, und unsere Generation hat ja dann, glaube ich, eigentlich mit diesem, ja, mit dieser Hymne auch von Kurt Cobain oder auch hier Courtney Love und so, dieses Aufbegehren war ja so ein Fuck it, ey, wir machen jetzt einfach nichts. So, ne?
Ja,
und
das gab's auch.
So eine Form von Nihilismus und auch so Anti-Leistungs. Ne?
Ja. So. Und da sind wir ja mittendrin. Ne? Also unsere Generation, für uns war das meinte ich ja mit dieser Aufbruch-Ideologie, das war für uns das Selbstverständlichste. Also, dass man was machen musste und dass man möglichst sozusagen innergesellschaftlich funktionierte, damit die Gesellschaft funktionierte. Also das würde ich auch für mich beschreiben, trotz meiner, sagen wir mal, skeptischen Grundhaltung bezüglich vieler Institutionen. Aber insgesamt bin ich schon sehr darauf, dass es läuft, dass es läuft. Und das hast du, ich habe das jetzt so verstanden, das habt ihr auch gespürt. Mhm. Also, dass es erwartet wird, dass man nicht irgendwie herumhängt.
Ja, das ist nicht alles immer nur Spaß und Fun and Games und man hat auch was zu leisten. Und, ne, und Anerkennung ist wichtig, so, ne, und für uns jetzt ja, also dann hat ja eben jede Familie vielleicht so eigene Werte. Hier war es jetzt nicht, dass man Bankdirektor werden muss und viel Geld oder so, das habt ihr ja zum Beispiel nicht vermittelt, aber das war in diesem Generation Golf, war das ja so ein bisschen so, du hast eigentlich keine Identität, aber im Golf bist du dein einer, so. Also, im Sinne von, kennst du deinen Platz, ne? Yeah. Und ich würde sagen, eure Rebellion war eben so eine super vielschichtige und in dem Sinne epochal und ja auch zum Beispiel gegen politische Institutionen gerichtet und so. Und bei uns war das ja eher so ein, kommst du heute nicht, kommst du morgen. Also auch so im Sinne von, also diese ganze Grunge-Gestus ist ja auch nicht so, wir wählen jetzt die Regierung ab und machen eine neue. Nee, sondern es war eher so,
ist egal,
oder? Ja, es ist alles scheißegal, warum lebt man überhaupt in dieser Scheißgesellschaft? So, ne? Also warum ist das hier alles so mies, ne? Und warum finden alle den Quarterback geil oder den, der gut Fußball spielen kann oder der Millionen macht oder so? So dieses, das ist halt eher so, das ist halt viel, ich glaube, viel diffuser gewesen. Wir wollten ja nicht die SPD von innen umkrempeln, ne? Also ich glaube, das hat bei uns mit 15, 16 keiner gedacht, verstehst du? Und
ja, bei uns jeder.
So ungefähr, ne? Also jetzt etwas übertrieben gesagt, glaube ich, ist es so, ist das, glaube ich, macht das schon was aus. Und das hat natürlich damit zu tun, dass die Reibungspunkte nicht mehr so total so evident sind wie bei euch. Und insofern ist das natürlich dann, sind wir schon wie beim Krieg und wie sinnstiftend und generationengebend das so ist und diesen ganzen... Ja, der politische Mief natürlich auch, dass die Entnazifizierung nicht geklappt hat in Deutschland und so, das wusstet ihr ja dann auch alles, das hat man ja gespürt. Ne?
Ja, es gibt auch noch etwas, was ich sozusagen jetzt bezüglich unseres Verhältnisses zu deiner Generation sagen will. Also für mich gilt jedenfalls, obwohl ich dieser Generation der Rebellion angehöre, dass vieles habe ich aus der Tradition übernommen. Also für mich war es immer selbstverständlich und deshalb wollte ich irgendwann auch mal über das Thema Verantwortung in diesem Podcast reden, dass die ältere Generation auch immer eine Verantwortung für die jüngere Generation trägt. Und das bedeutet, dass sie auch sozusagen Einfluss nehmen soll auf das, was die jüngere Generation macht, nicht ewig, ja, aber doch, bis man sagen kann, ja, jetzt sind die Leute erwachsen. Mhm. Ja. Da bin ich ganz konventionell gewesen, nicht? Und deshalb war das für mich auch klar, ich spiele Vater. Verstehst du? Also ich wollte nicht euer größerer Bruder sein. Mhm. Ne? Und es wäre mir deshalb nicht eingefallen zu sagen, sag doch Rudi zu mir. Ne? Mhm. Weil ich dachte, das spiegelt ja nicht die Rolle angemessen wider. Ich will ja nicht der größere Bruder sein, sondern ich will ja derjenige sein, der diesen Leuten hilft, in die Welt zu kommen. Mhm. Und dabei auch, sagen wir mal, eigene Werte vermittelt. Das muss ja nicht brutal sein, aber es muss sozusagen so sein, dass die eigene Überzeugung dabei erhalten bleibt. Und das ist, glaube ich, das meinte ich, als ich sagte, es ist jedenfalls in diesem Generationenwechsel eingeschrieben, das Problem, dass wir eure Erzieher sind. Ich meine jetzt nicht individuell, sondern sozusagen die 68er, ne, die und Nachkriegsgeneration, die hat euch erzogen. Mhm. Und das war jetzt interessant für mich, dass seine Therapeutin oder was, wie immer man das jetzt nennen mag, sagte, ja, ich habe jetzt alle die Leute hier sitzen, die von dieser Nachkriegsgeneration erzogen worden sind. Ja, und die also deshalb auch kein unkompliziertes Verhältnis.
Naja, und ihr habt ja auch alle die Therapien nicht gemacht. Ne? Also das muss man ja eben auch sagen. Also es ist natürlich auch so, wir haben ja gesamtgesellschaftlich auch das Problem, dass es über Generationen natürlich, also jetzt haben wir halt zum Glück sowas, dass ich in einem Podcast hier auch darüber reden kann, ja, ohne dass, also ne, selbstbewusst darüber reden kann, zu sagen, ich war mal an einem Punkt in meinem Leben, wo ich mir Hilfe holen musste, ja. Ne? Und zwar auf die gleiche Art und Weise, wie wenn man halt, wenn einem der Bauch zwickt und man geht zum Doktor. So war das halt bei mir auch. Und darüber kann ich jetzt reden. Und das ist ja eher so, dass das ist, ich muss keine Ächtung mehr fürchten. Es denkt halt keiner, das ist der Bekloppte im Dorf, ne? Aber du hast ja selber gesagt, damals hat man noch Krüppel gesagt. Und, ne? Und man hat an Therapie auch nur gedacht, wenn es wirklich schon, also wenn es richtig spät war, sag ich mal.
Ja, das stimmt. Ne?
Und in der Generation vorher sowieso, deshalb habt ihr ja nicht, also haben die eure Eltern nicht mit euch geredet. Und da hätten ja alle.
Ja, die hätten alle in die Therapie gehen müssen.
Genau, hätten alle halt reden müssen, ne? Und haben es halt alle nicht getan. Zum einen gibt es ja Studien über Generationen Trauma, ne, dass sich sowas auch überträgt. Und zum anderen, na klar, gab es natürlich auch dieses, ich glaube, so dieses Anforderungen ans Kind, ne? Ja. So dieses, das war halt so, da hat ihr, glaube ich, schon noch so dieses, also ich finde, ihr habt da super viel, aber wir haben ja schon drüber geredet, aber ihr habt uns eben Sachen zugetraut, die zumindest meine kindliche Seele noch nicht so konnte. Und das, glaube ich, war ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und das hatte auch damit zu tun, dass ihr bedürfnisorientiert gelebt habt, aber da habt ihr auf alle Bedürfnisse gleichermaßen geachtet. Und deshalb würde ich jetzt mal auch sagen, wir sind ja mit meinen Kindern hier und dann sind wir ja drei Generationen, ne? Also wenn wir schon über Generationen reden, da merkt man ja auch ganz deutlich, ich merke ja, wie ihr nicht immer äußerlich, aber schon innerlich die Nase rümpft, wenn wir eben die Bedürfnisse unserer Kinder wieder aufrufen und fragen, was wollt ihr denn essen? Also meine Mutter war wirklich noch in die, ich liebe sie über alles, ne? Das ist ja keine Frage. Und aber meine Mutter, sie würde auch immer sagen, ich konnte mir nicht leisten, ne, drei verschiedene Essen zu kochen, ne, zumindest als sie noch gearbeitet hat und wir in die Schule gegangen sind. Und da gab es halt Chicorée und ich erinnere mich daran, dass ich vor dem Teller sitzen bleiben musste, bis ich da was von gegessen hatte.
Ja, finde ich nicht schlecht.
Ja.
Ja gut, ne? War jetzt
gut,
als
aber
Provokation
das hat sich,
gemacht.
Genau, ja gut. Ich habe bis heute ein Chicorée-Trauma, also so richtig viel bewirkt man damit nicht, ne? Aber das Ding ist halt, ne, klar, wie machen das Eltern heute?
Auch halt, nicht alle gleich.
Nee, aber viele machen es natürlich so, dass sie sagen, man muss alles mal probieren und was einem nicht schmeckt, ne?
Ja, das
und
haben wir auch schon gemacht.
Ja, aber also ich wusste, dass mir Chicorée nicht schmeckt, als mich meine Mutter da vom Teller
gebracht hat. Ja gut, also, lass mal, das machen wir hier kein Chicorée-Podcast aus.
Der Generation von Chicorée, Digga. Aber so ist das eben, ne? Also, na, aber das ist auch, also ich will damit nur sagen, das ist halt natürlich so, das war, glaube ich, eine Sache, die wir jetzt anders machen und da kommt jetzt eine neue Generation. Ja, klar, und dann geht's natürlich darum, aber ne, was ihr dann immer sagt, sind die dann aufs Leben vorbereitet, weil das Leben ist voller Enttäuschung und so. Da haben wir schon mal drüber geredet, auch in dem Podcast hier. Ne? Ja, und die sind...
Nee, das habe ich nicht gesagt.
Nein, aber...
Ich habe gesagt, das Leben ist hart.
Das Leben ist hart, genau. Ja, aber so,
nicht,
ne?
Voller Enttäuschung, so sehe
ich
das
auch
nicht.
Naja, gut, nee, aber ne, Leben ist hart und das ist auch so... ja, aber wie gesagt, ne, ich glaube, da hat sich viel getan. So, jetzt haben wir über diese großen Sachen, glaube ich, wir haben schon viel etabliert, glaube ich, ne, diesen epochalen Umbruch,
ja, den es nicht. Ja, also ich finde aber auch, dass das zusammengehört. Ja?
Genau.
Ja. Jetzt gerade ich geradezu ins Stammeln. Ich glaube, aus der philosophischen Tradition ist der Satz bekannt, selbst wenn sich zwei Generationen über alles Mögliche verständigen können, sie können sich nicht verständigen über die Erziehung der jeweils nächsten Generation. Mhm. Nicht? Also das ist der Punkt, wo es einfach dann nicht mehr geht. Mhm. Gut, und da hast du schon in dem Podcast mal gesagt, ja, man macht halt verschiedene Erfahrungen durch. Und das stimmt ja auch, deshalb hat man ja verschiedene Generationen. Und deshalb denkt man über die Notwendigkeiten und die Ziele der Erziehung anders. Ja, da hast du das auch ganz richtig beschrieben. Obwohl sozusagen Naserümpfen ist zu abfällig gesagt. Mhm. Sozusagen, ich habe euch ja mal ausdrücklich gesagt, ich finde, ihr mutet euch und auch den Kindern sehr viel zu. Mhm. Also was aus meiner Sicht euch und auch die Kinder ziemlich fordert. Mhm. Anders als wir euch gefordert haben. Ne? So dass man sagen kann, es werden sozusagen andere Anforderungsprofile kultiviert. Aber gut, es ist nicht leicht.
Ja, und ich glaube, es ist natürlich auch so, jetzt sind es noch kleine Kinder, ich weiß ja gar nicht, an wie viel ich mich noch erinnere in dem Alter. Ne? Also das kommt ja noch hinzu. Also ich finde, wie gesagt, ich bin auch fest...
Hauptsächlich Chicorée.
Ne? Ja, viel Chicorée kommt noch dazu. Nee, aber ich glaube, es ist ja eben, ich würde eben sagen, das stimmt, was du... Also es ist beides richtig. Einerseits ist es so, die Generationen können sich vielleicht deshalb nicht immer auf vieles verständigen, weil die eine die andere erzieht.
Ja.
Und gleichzeitig würde ich eben sagen, ja, aber, wie du das ja auch sagst, gleichzeitig findet super viel Erziehung auch in Kontexten statt, wo das mit den Generationen vielleicht gar nicht so eine Rolle spielt.
Also das stimmt. Du,
im Sportverein, ja, ja. Auf der Bolzwiese mit Gleichaltrigen,
klar.
Das mit den ersten Mädchen, die man kennenlernt, ja. oder im Musikunterricht, ne? Also und natürlich in der Schule. Also wie Bildung funktioniert, weil das ist ja, also meine Kinder sind 8 Stunden am Wochentag in der Kita. Ne? Das heißt, das spielt eine Rolle. Jetzt kann man sagen, da gibt es natürlich auch Generationenprofile und das ist alles richtig. Aber es ist eben zum einen auch super individuell und es ist zum anderen natürlich auch eben immer auch intragenerationell. Das heißt, Generationen erziehen sich natürlich auch selber.
Das stimmt.
Und das sieht man ja eben jetzt ganz, ganz im Heutigen ganz, ganz stark, wenn man das sozusagen auf diese Medien kulturellen Generationen auch überträgt, ne? Wenn man, da ist es ja sogar so, dass es wirklich so weit geht, TikTok ist ja Pädagogik. Also es gibt einen riesen Teil von TikTok, wo unsere Generation dann immer nur sagt, da lernen die Aufmerksamkeitsspanne von diesen kurzen Reels, also die Aufmerksamkeitsspanne geht runter. Das ist sozusagen das, was da erzieherisch passiert. Ja, aber da gibt's eben auch unglaublich viele Schminktutorials. Das kann man jetzt gut und schlecht finden, aber da lernen, und da gibt's eben nicht nur Schminktutorials, ne? Da gibt's eben auch Tutorials, wie man mit der eigenen sexuellen Orientierung oder trans sein umgeht und so, ne? Und da ist es ja nicht immer so, dass das dann die Älteren den Jüngeren auf TikTok vermitteln. Und das meine ich damit. Insofern, ne, da sieht man eben, will ich nur sagen, da kriegt man auch mit einer gewissen Vehemenz vorgeführt, dass wir uns auch immer innerhalb der Generation ein Stück weit erziehen.
Ne? Das glaube ich. Mein Fokus war, und da muss ich sagen, das ist vielleicht ein bisschen was auch überholt. Mein Fokus war schon dadurch geprägt, dass ich Generationen als die Aufeinanderfolge von Erziehungsrhythmen.
Ja, genau. Also ein ganz konventioneller Generationenbegriff. Ne?
Also genau. Dass ich denke, also... erzieht B und B erzieht C, ja. Und dann ist A die eine Generation, B die zweite und C die dritte.
Genau. Und das wird natürlich schon jetzt problematisiert, weil natürlich Kinder zu unterschiedlichen Zeiten, biologisches Alter hat sich verändert. Also Cameron Diaz kriegt jetzt ein Kind. Cameron Diaz ist aber 55 oder 52.
Na, ja,
also,
gut.
Verstehst du? Also ich will damit sagen, das verändert sich gerade alles.
Ja, ne? Ja. Und
Und ich habe mit 40 Kinder bekommen, oder um die 40, ne?
Ja, gut.
Verstehst du, was ich meine? Ja,
also da hatten wir schon längst
Kinder. Ja, und das ist natürlich...
Da wart ihr also schon deshalb, sozusagen in der Pubertät.
Ja, so ist es.
Aus meiner Sicht folgt daraus unter anderem Folgendes. Man merkt an verschiedenen Dingen, wenn man alt wird. Mhm. Und eines der Dinge, woran man das merkt und die hier in diesem Podcast sozusagen implizit jetzt deutlich geworden sind, ist, es fällt einem schwerer, alle Facetten der Veränderung überhaupt nur zu verstehen, geschweige denn als sinnvoll zu akzeptieren. Ja? Also es ich zitiere da gerne einen Satz, der bestimmt ja auch schon mal aufgetaucht ist. This is no country for old men. Mhm. Also, was du da jetzt gerade schilderst, halte ich für eine richtige Beschreibung der Lage. Aber da denke ich, ja, es ist nicht mehr meine Lage.
Yeah.
Verstehst du? Das ist die Lage, da sollen sich dann, deine Generation muss sich damit vielleicht befassen, weil deine Kinder damit sehr viel zu tun haben werden.
Ja, yeah, aber gleichzeitig, solange halt Donald Trump TikTok verbietet oder Joe Biden, ne?
Tun die das?
Naja, also der ist ja im Gespräch zumindest. Also sitzen halt die alten weißen Männer und sagen, oh, ne, die greifen uns die Daten ab. Also, aber ich sag nur, ne, ja, wir, aber ihr eben auch und ja, dann bist du eben mittendrin im Generation. Aber da bin ich auch voll bei dir. Und ich sag dir
was. In welchem Sinne?
Im Sinne von, ja, das ist, ich fühle, natürlich ist älter werden davon geprägt, dass man neuere Sachen nicht mehr immer nachvollziehen kann. Das gilt für mich auch für Musik und so, dass ich denke, ja, holt mich nicht mehr ab. Beziehungsweise ich habe eine Version von diesem Song schon 18 Mal gehört. Aber die Kinder hören das dann halt zum ersten Mal, ne? Jugendliche. Das ja, ist halt, ja. Wie gesagt.
Du bist dran.
Genau, ich wollte. Nee, sag du.
Persönliches Schlusswort sagen. Weil das so kompliziert ist mit den Generationen, finde ich, ist es gerade wichtig, dass wir den Podcast machen. Mhm. Ne? Denn das ist ja ausdrücklich der Versuch, in diesem Minenfeld ehrlich, aber auch sozusagen offen füreinander, miteinander zu sprechen. Und dass da viel zu leisten ist, wird ja klar.
Mhm.
Ja. Nicht nur in diesem Podcast, aber in diesem Podcast deshalb, also in dieser Aufnahme heute, weil das jetzt auch so nicht thematisiert wird, was die ganze Zeit impliziert ist.
Mhm.
Nämlich, wir sind zwei Vertreter von zwei verschiedenen Generationen.
Mhm. Ja, und beide auch nicht mehr. Also es gibt schon die nächste.
Ja, gut. Okay. Das ja gut.
Es gibt keine ältere mehr als dich, aber.
Das stimmt auch nicht. Joe Biden zum Beispiel halte ich nicht für meine Generation.
Ja, das stimmt auch. Ja.
Na, also der ist ja über 80, ich meine, das ist gut. Also der ist nicht so weit entfernt.
Naja, gut,
aber ich denke von. Also, nee, ich finde nicht, den finde ich ja selber befremdlich.
Ja.
Also, ich würde schon sagen, die beiden Herren, also diese amerikanischen Kandidaten, befremden mich auf andere Weise, aber nicht weniger als TikTok. Ja,
genau.
Das ist mir auch fremd. Aber jetzt will ich das auch noch sagen, was mich noch mehr befremdet ist, dass diese Leute gewählt werden.
Ja, 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 ja.
Und das sind dann nicht nur 70-Jährige, die wählen, nicht? Aber es liegt dann vielleicht auch daran, dass die anderen gar keine Wahl haben, nicht? Also,
keine Chance.
Man muss ja einen von den beiden oder gar keinen.
Na, ich glaube, das ist halt schon sowas, ne? Dieses, das wäre ja so mein Schlusswort, das habe ich ja schon öfter gesagt. Ich finde, wir haben ein Problem, weil eben die jüngeren Generationen nicht zum Zuge kommen.
Und dann das glaube ich auch.
Ne? Und das gilt eben in allen gesellschaftlichen Ressorts. Und das ist ein Problem. Weil dann ist es halt immer, ne, dann wird halt auch eine gewisse Art und Weise über die letzte Generation berichtet, ne? Weil die dann Radikale sind und so. Und da sind sich dann die Boomer schnell einig, dass das aber gar nicht geht. Ne? Und wenn dann halt rauskommt, ja, dann konnte der Rettungswagen nicht zur Unfallstelle, weil sich ja welche hingeklebt hat. Ja, dann hörst du, nee, der konnte nicht dahin, weil irgendwelche SUV-Boomer den Weg nicht freigemacht haben. Dann weißt du, glaube ich, viel über Gesellschaft. Ne? Also das, weil, dann weißt du viel über Berichterstattung, dann weißt du viel, und ich glaube, das ist es wirklich so, mehr junge Menschen einfach in allen möglichen Ressorts.
Gut.
Und dann halt, und das hast du ja auch gesagt, mehr intergenerationelle Kommunikation. Und dafür steht nah genug.
Das stimmt. Also, das ist jetzt zu gut, um es einfach als Schlusswort zu akzeptieren. Das klingt nämlich dann schon wie so ein Spot am Schluss, so ein Werbespot. Ich meinte auch, dass wir in dem Punkt völlig übereinstimmen. Es stört mich furchtbar, und das kannst du mir wirklich glauben, es stört mich furchtbar, dass so viele alte Leute überall das Sagen haben. Hm. Also es stört mich wirklich, obwohl das Leute meiner Generation sind. Aber ich möchte auch selber nicht das Sagen haben.
Hm.
Und ich habe es ja auch nicht, ja. Aber ich wollte es auch nicht haben, weil ich denke, eigentlich sollte jetzt unser Land durch deine Generation geführt werden und nicht durch Leute meiner Generation oder noch ältere. Und wie, ja, und auch so ein Typ wie der Netanyahu ist ja auch so ein Boomer wahrscheinlich, oder nicht? Also furchtbar, Leute. Gut, aber dafür steht da genug. Wir versuchen, die Probleme, sagen wir mal, zumindest zu benennen.
Gut, also dann.
Ja, und tschüss.
Tschüss.